Mann, war das wieder eine Woche, wa?
War spannend, ne? Meine Güte. Oh mein Gott. Die fabelhafte Welt der Luftverkehrswirtschaft war...
Die sieht irgendwie gar nicht so fabelhaft mehr aus gerade.
Ach naja, ich weiß nicht. Vielleicht wird auch ein bisschen zu viel
wird vielleicht ein bisschen zu viel gemacht, ne?
Ja. Naja. Lass uns drüber reden bei den Gedankenflügen nach dem Intro.
So machen wir das.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de. Mit David Haase und Alexander Fink.
Ja, also wie ihr seht, wir lassen uns von der schlechten Laune nicht anstecken.
Nee, wir sind immer noch gut gelaunt.
Wir glauben auch immer noch, dass die Luftverkehrswirtschaft eine fabelhafte Welt ist.
Alter, die ist so geil. Macht so viel Spaß. Und vor allem macht so viel Spaß, darüber zu berichten. Erzähl mal, was haben wir diese Woche gemacht?
Boah, wir haben uns viel mit dem ganzen Lufthansa-Konzern beschäftigt.
Ja.
Und mit politischen Themen, die da irgendwie, ja, so, also irgendwie hängt da gerade sehr, sehr viel zusammen, zumindest in der öffentlichen Darstellung. Ich würde mal sagen, wir müssen da mal für sorgen, dass wir das mal alles so ein bisschen aufdröseln.
Ja, oder? Müssen wir mal aufdröseln. Da wird gerade ganz, ganz viel rutscht vielleicht ein bisschen durcheinander.
Ja.
Ne? Mal einordnen. Wie ging es denn los? Oder womit wollen wir anfangen? Du hast dir ein bisschen was aufgeschrieben.
Genau, also ich sag mal so, es fing relativ sachte die Woche an, dass wir ja es ist ein bisschen untergegangen. Es gab ja Ende September eine Investorenkonferenz bei der Lufthansa Group.
Mhm.
Und da ist das so ein bisschen untergegangen, dass da mit in der Präsentation drin stand, dass man ja die Kurzstreckenflotte der Lufthansa Mainline, also das, was halt wirklich die Lufthansa selbst jetzt ist, um die Hälfte reduzieren möchte und das halt zur City Airlines abgeben möchte. Und
also
auch
Kurz- und Mittelstrecken, ne?
Genau, die Kurz- und Mittelstreckenflotte, genau, das sei nochmal dazu gesagt, um die Hälfte ungefähr reduzieren möchte.
Genau, ist das damals wirklich nicht so ganz aufgefallen?
Ja.
Wahrscheinlich, weil natürlich damals alle erstmal auf die Langstrecke geschaut haben, auf die Flottenentwicklung.
Wir haben es ja auch nochmal thematisiert, als ich aus dem Urlaub zurückkam.
Ja, wir haben das dann jetzt aber nochmal rausklamüsert und nochmal ein bisschen genauer geguckt. Ja. Aldi war ja auch die Discover gesagt hat, sie kriegen weitere A320s, ne?
Genau.
Was hat die Lufthansa gesagt? Erzähl mal.
Also, die Lufthansa hat gesagt, dass bis 2030 ist jetzt kein Prozess, der jetzt hier morgen oder übermorgen abgeschlossen sein wird, sondern das wird halt sukzessive gemacht. Ist auch was, was die Lufthansa Group schon immer gerne gemacht hat, dass alte Lufthansa-Flugzeuge dann zu anderen Töchtern weitergegeben werden, die halt ja in einem Alter angekommen sind, die, wo man sagen kann, ja, das können wir vielleicht nochmal bei der Tochterfluggesellschaft ganz gut gebrauchen. Wir bekommen jetzt aber gerade die neuen Flugzeuge nach, sodass wir das ganz gut ersetzen können. Das ist bei der Eurowings schon häufig passiert. Das passiert auch bei der Austrian und so. Mhm. Das ist jetzt ja eben der Fall, dass man bis 2030 das machen möchte und da eben vor allem sicherlich die City Airlines drin sieht, die ja viel Zubringer in München schon jetzt machen und jetzt auch im Winterflugplan ja neu ab Frankfurt auch die Zubringer schon mal
so. Genau, also die ersetzen quasi Lufthansa-Flüge, ne? Also muss man vielleicht nochmal erklären, Lufthansa steht halt dran, aber ist halt nicht immer unbedingt Lufthansa drin in dem Sinne, als dass es jetzt auch wirklich die Lufthansa Airlines wäre. Ne? Also das gibt es auch schon seit Jahren. Also ja, wir haben ja auch die Lufthansa City Line, ne, zum Beispiel, und die Lufthansa Regional mit den ganzen Regionalpartnern und so. Das haben wir im Wesentlichen ja auch mit der Air Dolomiti. Ne? Also die fliegen ja auch innerdeutsch zum Beispiel auf Lufthansa-Flügen. So, und jetzt schwelt natürlich da im Hintergrund auch immer noch der Streit der mit den Piloten, ne, zum Beispiel. Ging ja da auch noch weiter, ne? Wir haben wahrscheinlich zum Schluss da jetzt auch noch mal vielleicht ein paar Worte drüber verlieren. Aber also schon auch bei der Cityline, ne, war das immer ein Riesendrama. Bis wie groß dürfen denn da die Flugzeuge werden, dass das irgendwie jetzt noch von einem Cityline-Tarifvertrag abgedeckt ist? Und wann fängt eigentlich der normale Vertrag an? Ne? Also der normale, ich sage jetzt normale, in Anführungsstrichen, Konzernvertrag für die Piloten bei der Lufthansa. So, und was halt jetzt passiert ist, dass die Lufthansa Mainline, ne, also die wirkliche Lufthansa Airlines, ne, in der Gruppe, wird halt offensichtlich immer kleiner, beziehungsweise macht,
fokussiert sich auf irgendwann
nur noch Langstrecke oder so. Ne? Ist im Wesentlichen so ein bisschen wie das, was auch British Airways gemacht hat. Ne? Also gibt es ja auch diese City Flyer oder wie sie heißt.
Ja, ne? Euroflyer. Ja.
Euroflyer, ne? So, also die Mainline an sich mal eigentlich nur noch Langstrecke. So. Ja. Und das scheint so ein bisschen auch das Ziel zu sein für die Lufthansa. Dass man da eben sagt, okay, alles, was wir jetzt irgendwie nicht mehr in der Lufthansa Mainline so brauchen, geben wir jetzt irgendwie ab an neue Töchter, ne, neue AOCs, neue Airlines quasi, ne, Und da ist halt eine neue, die Lufthansa City Airlines, hast du eben gesagt, ne, die soll halt sozusagen wirklich in die Hubs reinfliegen, da die Zubringer machen und so weiter. Die andere ist halt die Discover, ne, das ist die Ferienfluggesellschaft, die an den Lufthansa Hubs, also in Frankfurt und in München operiert. Genau. Und eben nicht so in der Fläche, das macht halt die Eurowings.
Genau.
Und sieht sich da ja auch als Ferienflieger.
Genau. Ja. So, und bei den beiden Fluggesellschaften, also City Airlines und Discover, stehen die Zeichen halt voll auf Wachstum. Also bei City Airlines war es ja schon, wann war das? Vergangenes Jahr, diese große
Bestellung. Die A220s bestellt,
die großen, genau. Mhm. Also es sind ja 40 A220 bestellt, die dann zur City Airlines gehen sollen. Ich glaube, da sind ja auch noch Optionen auch auf Weite noch offen. Also kann man dann auch nochmal entscheiden, ob man die zieht und wenn ja, wo die hingehen. Aktuell ist die Flotte ja noch relativ überschaubar mit ein paar A320 und A320 Neos. Soll dann schon jetzt quasi von heute angesehen bis ungefähr ein Jahr später, also Ende 26 auf 26 Flugzeuge schon gewachsen sein. Also da geht dann ordentlich was rein. Und bei der Discover haben wir es genauso. Hatten ja auch interessanterweise ein schönes Gespräch diese Woche mit der Discover, wo wir so ein paar Einblicke nochmal bekommen haben,
wie CEO
der
Bauer,
Stand jetzt aktuell ist, wie sich so die letzten 4 Jahre so vor allem bei der Discover entwickelt haben und wie dann die Aussichten stehen. Wir hatten es ja auch das Jahr 350 jetzt ja nun mal bestätigt, 4 Stück von der Lufthansa Mainline auch wieder dann zur Discover übergehen werden. Und in diesem Rahmen tut sich nochmal so ein bisschen was insgesamt bei der Flotte, die jetzt aktuell aus 30 Flugzeugen steht.
Ja, soll dann 40 werden.
Und 16 kurz, ne?
Genau, sollen dann 40 werden. Also jetzt, ich sag mal, moderates Wachstum, aber immerhin schon auch Wachstum. Und die haben als Ziel ausgegeben, sie wollen zweitgrößte Fluggesellschaft werden in Frankfurt und in München. In München sehen sie sich schon als zweitgrößte. Ich habe mal ein bisschen geguckt.
Ja.
Ist im Wesentlichen in München pari pari mit der Condor. Ja, weil das ist eben dann da die zweitgrößte, wenn man so möchte, nach Lufthansa und Lufthansa City und Air Dolomiti und so, die ja sozusagen auch alle sozusagen im Lufthansa, also mit Lufthansa in Flugnummern unterwegs sind. Wäre das dann eben die Discover, dann Nummer 2 in München auf kleinem Niveau, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was war es denn, hast du es hier gerade? 2-3% oder sowas an Kapazitätsanteil.
Ja, ungefähr, so zumindest was, das
habe ich mir auch gemerkt. Aber ungefähr genauso viel hat eben die Condor auch in München, ein bisschen weniger dann jetzt schon als die Discover. Deswegen also sagen die, okay, München ist hier reich und Frankfurt wollen wir auch zweitgrößte Airline werden, nach der Lufthansa. Und das ist halt im Moment die Condor und zwar auch noch mit einem gewissen Abstand, wobei so groß ist der Abstand dann auch gar nicht mehr.
Richtig, also es wird jetzt spannend. Discover ist der Condor da ordentlich auf den Fersen und rüstet ja nicht nur flottentechnisch nach, sondern auch bei der Kabine, hat man ja auch erfahren, dass natürlich zum einen die 4A350 jetzt mit reinkommen von der Lufthansa, die auch mehr oder weniger so in der Kabinenkonfiguration, wie sie
ja, die sollen so bleiben. Ne? Ich habe gefragt, ob es denn wirklich jetzt tatsächlich diese Philippine Airlines A350 sein werden, die Lufthansa ja damals sich während Corona quasi gesnackt hat, kurzfristig noch dazugeholt hat. Die hatte Philippine Airlines damals bestellt, schon ausgestattet innen, da war halt ein
Die waren komplett fertig, die konnten abheben.
Die wollten die halt dann nur nicht haben während Corona und dann hat Lufthansa gesagt, okay, gib die her, hat die ein bisschen nach Lufthansa umgemalt und jetzt wurden die halt nochmal umgemalt nach Discover.
Genau.
Und dann gibt's aber noch ein Kabinen-Update auch für die andere Discover-Langstreckenflotte, ne? Und die orientiert sich dann offensichtlich irgendwie so ein bisschen an dem, was da in der Philippine Airlines drin ist. Ne?
Genau, also man hat zum einen gesagt, dass All-Eye-Access garantiert sein soll, aber... Also
jeder Sitz in der Business Class hat einen Zugang zum Gang.
Aber man trotzdem sein Klientel dann nicht aus den Augen verlieren möchte, was ja nun mal mehrheitlich nicht die Privatreisenden sind, sondern schon Familien, Paare, die halt in den Urlaub fliegen und schon mehr Wert darauf legen, dass sie auch zusammensitzen und sich dann diese entsprechende Konfiguration halt auch viel mehr anbietet. Jetzt bin ich gespannt, wie sie es dann genau lösen werden.
So, aber dazu müssen wir vielleicht noch ein bisschen was sagen. Ne? Also für viele, die vielleicht noch nicht in der Business Class irgendwo saßen, du sitzt ja ständig in der Business Class, ne? Weil du es dir irgendwie mit Punkten und holst und dann irgendwie, keine Ahnung,
gebucht.
Ja. Oder irgendein Error-Fair oder sowas findest oder sowas. Aber in der Business-Class kann man schon relativ abgekapselt sitzen. Ne?
Ja.
Also also manchmal fühlt man sich fast, wenn man dann da so liegt, wie in einem Sarg. Ne? Also in den engeren und älteren Business-Classes.
Oder die schönere Beschreibung ist vielleicht wie in einem Cocon.
Cocon, ja, so kann man es vielleicht, also so würde man es, oder ich sag mal, sagen wir es vielleicht so mittendrin, wie in so einer Schuhschachtel. Ne? Und wenn du jetzt sozusagen irgendwie alleine irgendwo hinfliegst, dann ist das vielleicht eine ganz schöne Sache, weil du kannst dich relaxen, bevor dann halt der Termin kommt oder du musst noch was Wichtiges machen, wo jetzt auch keiner dir über die Schulter gucken soll oder so. Und dann ist das schon eine schöne Sache, dass das so geht. Aber wenn du natürlich in der Discover Airlines oder auch in der Edelweiss, ne, gehört ja quasi auch zum Konzern und ist der Swiss-Ferienflieger und hat im Moment ja noch mit dem Herrn Bauer auch denselben CEO wie die Discover Airlines, da willst du natürlich dann mit deiner Frau sitzen. Ja, oder mit deinem Partner oder irgendwie, oder wenn du ganz reich bist, auch noch mit die Kinder auch noch sehen.
Ja.
Also das darf natürlich jetzt irgendwie keine Suite sein.
Ja, richtig.
Also in einer normalen Business Class geht das ja mal in die Richtung Suite.
Mhm.
Ja, gerade.
Ja.
Aber in einem Ferienflieger willst du sowas nicht als Business Class einbauen. Und deswegen kriegen die auch nicht Allegris.
Genau, die bleiben, also sagen wir mal so, im hinteren Teil der Kabine wird es tatsächlich Allegris. Mhm. Also Premium Economy wird wahrscheinlich. Er hat es jetzt nicht genau gesagt, aber
hat er beschrieben, ne? So ein Schalensitz sein.
Soll dann wahrscheinlich genau der Sitz werden, wie er auch bei der Lufthansa und bei der Swiss drin ist, und die Economy soll sich auch an den Allegris-Standard dann orientieren. Bei der Business Class sind wir mal gespannt. Im Januar 26 sollen dann tatsächlich die Bilder und Details dann zur neuen Business Class rauskommen. Mhm. Was halt tatsächlich wirklich schlau ist, zum einen ist, dass man halt diese Produktvielfalt, die man aktuell in der Business Class hat, also die fliegen ja mit der alten Lufthansa Business Class, sie fliegen mit der alten Edelweiss Business Class und dann kommt jetzt die Philippine Airlines Business Class dann noch ab Mitte 27 mit rein. Also hätte man jetzt irgendwie drei verschiedene Sitze. Das verschlankt man jetzt mal auf, sage ich mal, jetzt mal anderthalb Sitze, wenn es nicht exakt der Philippine Airlines Sitz wird. Bei Edelweiss wird es übrigens dasselbe, ne? Also die fliegen ja aktuell mit ihren A350.
Die machen auch noch mal neu, ne?
Auch noch in der alten LATAM-Konfiguration. Also das waren ja, das ist quasi dasselbe Konstrukt wie bei Lufthansa mit den Philippine Airlines Flugzeugen, bei Edelweiss mit alten LATAM-Flugzeugen, die mal lange rumstanden. Und die hat man auch erstmal in der Konfiguration übernommen und das wird sich dann auch ab Ende des kommenden Jahres dann ändern und dass dann Discover und Edelweiss quasi dieselbe Business Class beziehungsweise komplett dieselbe Kabine anbieten werden, halt nur mit unterschiedlichen Nuancen. Und das ist halt natürlich schlau, das musst du irgendwann machen, damit du eben nicht irgendwie pokerst, mit welchen Sitz du denn am Ende, weiß ich, nach Punta Cana oder nach Tampa fliegst. Ja. Und zum anderen natürlich auch, um aufzuschließen bei Condor, die mit ihrer A330neo-Flotte zum einen ja eine komplett neue Business Class eingeführt haben und da natürlich nur ein Produkt anbieten und man weiß, worauf man sich einstellen kann.
Mhm. Naja, gut, vielleicht genug Business Class und so weiter.
Sorry, ist mein
ja, Thema. Aber also A350 bei Discover ist natürlich auch nochmal wichtig, hat er jetzt auch nochmal in dem Gespräch der CEO uns dann nochmal ganz genau erläutert, eben einfach, weil die halt im Moment mit ihrem A330 nicht überall hinkommen können. Wobei ich habe gelernt, die haben wohl einen, der hat einen Zusatztank, der würde wohl überall hinfliegen können. Ja, aber wenn du halt nur einen hast, ist auch doof.
Kannst du nicht zuverlässig drauf.
Angenommen, der hat einen Bird Strike irgendwo oder sowas, fällt ein paar Tage aus, also dann kannst du halt nicht fliegen, ist halt immer doof, ne?
Ja.
So, und gerade jetzt in ihren Ambitionen, dann in Frankfurt auch größer zu werden als die Condor, muss man natürlich gewisse Routen auch dann bedienen können. Ne, und also ich sag mal Richtung Südafrika oder auch Richtung Thailand oder sowas, Richtung Südostasien ganz generell. So, das fehlt ja Discover im Moment noch im Portfolio und das wird dann halt auch kommen.
Ja.
Die Frage ist dann auch, was da dann vielleicht auch noch von der Lufthansa übernommen wird. Ne, werden wir dann ja sehen. Also, weil das ist ja so das große Ganze, ne, womit wir jetzt ja auch angefangen haben, wo wir jetzt ein bisschen uns von wegmeandert haben. Also Lufthansa-Passage an sich wird kleiner, während halt eine Discover und auch eine City, Lufthansa City eben wächst. Eurowings wächst auch, ne? Die kriegen ja die 737 MAX und auch relativ viele davon. Und da finden natürlich die Piloten der Lufthansa Mainline total kacke und deswegen haben sie jetzt auch die Gespräche abgebrochen, die ja eigentlich nur um Übergangsversorgung gehen, aber ich fand es ja ganz interessant, da stand jetzt auch drin, dass sie irgendwie über andere Dinge gesprochen haben. Da ist natürlich eben gerade auch dieses Thema Flottenverlagerung ein ganz großes. Mhm. Ja. Also das finden die Piloten der Lufthansa doof, kann man auch verstehen. Auf der anderen Seite sind die Mitarbeiter bei der Discover angeblich jedenfalls auch super happy.
Das ist spannend, wie sich das eigentlich gewandelt hat. Denn also ich weiß nicht, wie du das, wir waren ja damals noch nicht Kollegen, als die Discover als Projekt Ocean und dann als Eurowings Discover ins Leben gerufen wurde, aber das wurde ja medial schon sehr kontrovers damals diskutiert, dass ja viel Kritik geübt wurde an dieses Konstrukt erstmal an sich und dann auch noch, dass da Personal da natürlich da deutlich schlechter behandelt werden würde als bei der Lufthansa Mainline und so.
Ja, der Vorwurf war ja immer, dass die da irgendwie quasi ein nicht tarifiertes Ding irgendwie hinstellen wollen und dann da eben quasi die Leute ausnutzen wollen. Ja. Also so ganz so schlimm ist es wohl nicht gekommen.
Nee, irgendwie nicht, ne?
Im Gegenteil, also man muss halt auch sehen, dass es im Hintergrund ja auch einen Kampf zwischen den Gewerkschaften gibt. Ne?
Ja.
Und Discover ist da genau das Thema, weil die haben eben in Kabine und im Cockpit die Verdi drin. Ja, ne, und haben mit denen halt einen Tarifvertrag gemacht und nicht mit den Spartengewerkschaften, die halt so klassischerweise in Lufthansa Flugzeugen da so das Sagen haben. Und das finden natürlich die Piloten der Lufthansa auch total schrecklich. Ja. So, aber das vielleicht dazu dann ja irgendwie, wenn dann der Streik wirklich kommen sollte, irgendwie ein bisschen mehr.
Ja, wie ist denn jetzt der Stand? Also sind jetzt die Gespräche komplett abgebrochen worden?
Also so habe ich das verstanden, okay. Ja. Und jetzt wird irgendwie nächste Woche entschieden bei der Vereinigung Cockpit, wie es jetzt irgendwie weitergeht.
Na gut, dann ist ja klar, was passieren wird, oder?
Naja, ich sag mal, 99% haben jetzt nicht für Streik gestimmt. Ne? Mhm. Um die 70 oder so, ne?
Ja. Naja. Mal sehen, was da kommt.
Mal sehen. Wir werden dann nächste Woche
ne? erfahren. Ja.
Gut, was hast du noch aufgeschrieben?
Ich sag mal so, wir hatten ja eben den Einstieg jetzt gewählt mit der Kurzstreckenflotte der Lufthansa Mainline. Du hattest ein interessantes Dokument nochmal bekommen und auch nochmal bearbeiteten Artikel dazu geschrieben, wie sich denn eigentlich ja das komplette Inlandsnetz, Kurzstreckennetz der Lufthansa und Eurowings so in den vergangenen Jahren ja gewandelt hat.
Hm. Ja, der innerdeutsche Luftverkehr ist ja das Segment, was wirklich im Luftverkehr nach Corona noch überhaupt gar nicht aufgeholt hat. Ne? Das ist an manchen Flughäfen ist das ja wirklich -100%. An anderen Flughäfen ist das -80%. Insgesamt liegt das irgendwie noch weit unter den Zahlen von vor Corona.
Man sieht da auch kein Wachstum, ganz im Gegenteil.
Nee, überhaupt nicht. Also das ist,
geht zum Teil wieder minimal zurück.
Also das Aufkommen ist da noch, es ist die Hälfte von vorher.
Ja.
Ne? So, und es gibt auch kein Wachstum, es stagniert da unten.
Ja.
Und jetzt ist halt die Frage, warum ist das so? Ja, und die Lufthansa hat dann natürlich eine ganz klare Haltung dazu. Die sagen, ist halt viel zu teuer. Und vor allem die Luftverkehrssteuer ist halt super teuer, wenn man halt bedenkt, dass man sie sozusagen, wenn man innerdeutsch fliegt, eben zweimal bezahlen muss. Mhm. Weil vielleicht für alle, die es nicht so ganz genau wissen, ne, man zahlt das halt immer beim Abflug.
Genau.
Und wenn du halt
wenn der Abflug innerdeutsch zweimal in Deutschland fliegst, stattfindet,
dann ist der halt zweimal in Deutschland und dann zahlst du den halt doppelt. Ist auch so ein bisschen kongruent mit der Meinung von der Ryanair oder so, ne, warum die halt nicht mehr innerdeutsch fliegen. Die sagen dann, das ist zu teuer.
Genau.
Ne, so. Da können wir vielleicht noch mal so ein bisschen dann noch tiefer einsteigen, aber vom Prinzip her hat Lufthansa halt aufgelistet, wo sie überall eben nicht mehr fliegen und die sind auf 24 innerdeutsche Streckenpaare gekommen, die einfach ersatzlos gestrichen wurden und ich sag mal, die Lufthansa hat davon 7 Strecken gestrichen und die Eurowings hat 17 Strecken gestrichen. Also man sieht, ne, das ist auch das, was wir hier schon seit langer Zeit eben hier immer wieder erzählen. Eigentlich hat Eurowings am meisten gestrichen innerdeutsch.
Mhm.
Was jetzt hier natürlich auf der Lufthansa Group Grafik komplett fehlt, ist, dass eben ja auch EasyJet viel gestrichen hat innerdeutsch.
Ja.
Ja. Aber um vielleicht mal mit der Lufthansa nochmal weiterzumachen. Lufthansa hat eben auch komplett aufgehört, nach Friedrichshafen zu fliegen, komplett aufgehört, nach Paderborn zu fliegen, nach Rostock. Ne, Paderborn haben wir ja schon erzählt, die haben sich jetzt selbst geholfen, ne, mit Skyhub Pad fliegen die halt selber jetzt irgendwie ins Lufthansa-Netz nach München. Haben sogar ein Interlining vereinbart, vielleicht ist das sogar die Zukunft, werden wir mal sehen. Die Eurowings hat folgende Standorte aufgegeben, Dortmund, Karlsruhe, Baden-Baden. Ja, und jetzt ist halt die Sache, das ist natürlich jetzt so ein Drohpotenzial, ne? Hatten wir letzte Woche auch schon besprochen
im
Podcast, ne? Also hier steht ja Sondermann in diesem internen Memo drin, was uns halt zugespielt wurde, München, Dresden und München. Osnabrück würde wohl auch auf der Streichliste stehen.
Ja.
So, also geht noch weiter und wir haben letzte Woche ein bisschen darüber kokettiert. Irgendwann schneidet man sie dann ja auch selbst ins Fleisch, ne? Weil was will man dann vielleicht, was kann man denn dann eigentlich irgendwann nochmal streichen? Aber also scheint so ein bisschen so zu sein, als ob jetzt sozusagen von der Luftfahrtlobby diese Welle mit wir streichen jetzt und wir müssen und so weiter. Also diese Kampagne scheint jetzt irgendwie den Höhepunkt erreicht zu haben. Wobei man offensichtlich weiter nicht so ganz erfolgreich ist.
Ja.
Ne, denn das ist die nächste Nachricht, die du ja vielleicht erzählen kannst, die, was so aus der Regierung rausgekommen ist.
Ja, um ehrlich zu sein, ist nichts rausgekommen, ganz im Gegenteil. Also man hat jetzt nochmal klargestellt, im Haushalt 26 ist kein einziger Euro übrig, um da vielleicht für Entlastungen in der Luftverkehrsbranche zu sorgen. Heißt ganz konkret, Luftverkehrssteuer wird im nächsten Jahr nicht reduziert, weggenommen, was auch immer man sich da vorgestellt hat oder gewünscht hat. Das Einzige, was man in Aussicht stellt, interessanterweise sind, was war das? Waren die Flugsicherungsgebühren, ne?
Ja, sind die ja auch.
Die man nochmal irgendwie zurücknehmen könnte oder einen Teil nochmal eben subventionieren könnte, was ja generell ein spannendes Konstrukt ist, war ja auch schon unter der Ampelregierung teils so, dass man die dann wieder gedeckelt hat oder Teile wieder übernommen hat, weil die Flugsicherungsgebühren zum Teil enorm gestiegen sind im Rahmen der Corona-Pandemie.
Naja, die haben halt also dieses komische Konstrukt, ne?
Ja.
Bei der Flugsicherung. Dass es ja eine GmbH ist, aber dass die irgendwie 100% in den Bund gehört.
Quasi auch eine Behörde ist, ja.
Und dann gibt es ja auch diese seltsame Regelung, die ich mir natürlich hier auch für Airliners wünschen würde, ne? Was so, dass also whatever it costs, ne? Ja. Whatever it takes an Kosten, müssen dann halt die Nutzer bezahlen.
Ja.
Und das wäre dann quasi, also im, also wenn wir das weiterspinnen, ne? dann würden wir uns jetzt hier ganz, ganz große Gehaltserhöhungen geben.
Ja.
Ne? Ganz viele Kollegen einstellen, weil wir irgendwie meinen, dass wir das bräuchten. Und dann würden wir halt irgendwie die Abo-Kosten um 500% steigen lassen.
Ja.
Und niemand dürfte da aussteigen. Ne?
Genau.
Also das ist so ein bisschen überspitzt, ne? Wie die Flugsicherung sich finanziert. Und das funktioniert, ich sage jetzt mal, in einem normalen Setting funktioniert das ja auch einigermaßen, ne, dass man halt sagt, okay, es kostet halt, dann wird eben, werden die Kosten durch die Nutzer geteilt, kann man so machen. Wenn halt während Corona keiner fliegt, dann funktioniert das nicht. So, da haben halt andere genau. Länder das anders gehandhabt. In Deutschland wurde es jetzt so ein bisschen gestundet und wird sozusagen
wird jetzt nachgeholt, ja.
Nachgeholt quasi. Und das ist natürlich was, was man als Airline sagen kann, ja, okay, wo soll's denn? Also geht's noch?
Ja.
Ja, so, also das scheint irgendwie so ein bisschen in die richtige Richtung zu laufen. Allerdings, also luftverkehrssteuertechnisch scheint sich überhaupt nichts zu regeln.
Nee.
Ich war die Woche auch noch ein bisschen, ich sage jetzt mal eher inoffizieller unterwegs, mache ich ja relativ häufig mich mit Leuten unterhalten, die auch so ein bisschen in der Luftverkehrsbranche ganz schön viel zu sagen haben. Und also da wurde ich darauf hingewiesen, dass das ja eigentlich nicht stimmt, dass ich nach den Verhandlungen in den Ressorts, wo ja quasi die Luftverkehrssteuerabschaffung beschlossen war, quasi bei der Koalitionsverhandlung. Und dann bei der Abstimmung danach, dass es dann wirklich in den Koalitionsvertrag gerutscht ist, dieser Satz, dass sich da nichts geändert hat. Das stimmt gar nicht.
Aha.
Soll ich dir sagen, was geändert wurde?
Was wurde geändert? Wahrscheinlich, wir haben die Absicht, das irgendwie zu machen.
Ja, ja, aber so, also pass auf, ich lese es dir mal vor. Und zwar steht im Koalitionsvertrag, die luftverkehrsspezifischen Steuern, Gebühren und Abgaben wollen wir reduzieren und die Erhöhung der Luftverkehrssteuer zurücknehmen.
Ja.
Was geändert wurde, war das Wort wollen. Da stand nämlich vorher werden. Da stand also, die luftverkehrsspezifischen Steuern, Gebühren und Abgaben werden wir reduzieren und die Erhöhung der Luftverkehrssteuer zurücknehmen. Jetzt steht da, wollen wir reduzieren und die Erhöhung der Luftverkehrs zurück. So, das bedeutet wohl im Politikersprech, machen wir nicht, wenn wir kein Geld haben.
Ja.
Ja, so, also Deutschland hat kein Geld, also machen wir nicht.
Oh, Überraschung. Wussten wir ja vorher gar nicht.
Mhm. Naja, ist schon, also ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, den man wahrscheinlich auch ganz gerne mal überliest. Aber ist schon krass. Ne?
Ja.
So, ob jetzt, aber die Antwort der Branche darauf irgendwie sein kann, okay, wir machen jetzt hier Riesenbambule und drohen hier mit Streichung und Streichung und Streichung. Ist natürlich schwierig. Ne? Vor allem, wenn man dann auch drüber nachdenkt, was passiert denn, also angenommen, du hast jetzt damit Erfolg, ne? Und dann wird die Luftverkehrssteuer, ich sag mal, die Erhöhung zurückgenommen, ja? Die letzte, oder aber vielleicht sogar ja komplett gestrichen, was ja noch viel geiler wäre, ne? Stell dir mal vor, die Luftverkehrssteuer wird gestrichen. So, aber was passiert denn dann?
Ne? Ja, dann müssen sie mal zusehen, wie sie ihre Versprechen einhalten können.
Naja, du brauchst ja dann, also in erster Linie ja auch die Flugzeuge und die Leute, um dann halt wieder zu fliegen und vielleicht ja auch innerdeutsch zu fliegen und so weiter und so fort, wo du halt, also was ja immer schwierig ist und so. Und also würde man das dann machen und wie würde man denn das dann machen wollen? Ne? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Also so viele Flugzeuge kriegt jetzt die Lufthansa dann irgendwie auch nicht.
Das zum einen, und meine, wir sehen es ja in anderen Ländern so. Also Schweden ist ja ein Land, was die Luftverkehrssteuer ja zurückgenommen hat. Was hat sich getan? Natürlich sind eine Menge Airlines gekommen, die auch schon davor da waren, aber auch gesagt haben, okay, wir hauen jetzt hier rein, wir stationieren mehr Flugzeuge, wir nehmen neue Ziele auf, wir erhöhen die Frequenzen, aber wo geht's hin? Auf Strecken, die sowieso schon vorher da waren.
Ja, nach Mallorca,
und
ja.
Die Inlandstrecken, die auch in Schweden massiv weiter hinterherhinken, werden halt weiterhin nicht berücksichtigt.
Ja, man muss natürlich in Schweden auch noch sagen, niemand verraten, ne? Aber da lag das halt am Boden einfach, weil die SAS insolvent war. Ne? Ja. Muss man ja auch sehen. So, die ist jetzt nicht mehr insolvent, sondern irgendwie bei der Air France KLM untergeschlupft. Und da kommt jetzt vielleicht ein bisschen Bewegung wieder neu in den Markt rein oder sowas. Und dann kommt die Ryanair und fliegt irgendwie nach Alicante und nach Mallorca oder sowas von irgendwie, weiß nicht was. Aber gleichzeitig zieht natürlich die SAS jetzt irgendwie dann im Zuge der Neukoordinierung ihre Langstreckenflugzeuge dann irgendwie nach Kopenhagen. Richtig. Und dann hast du irgendwie unterm Strich dann auch wieder nichts. Ja. So, und wenn dann sozusagen wieder, also angenommen, ne, also vielleicht nochmal so kurz zur Erinnerung, wie die Luftverkehrssteuer eingeführt wurde, ne? Die wurde eingeführt, weil man der Meinung war, man bräuchte irgendwie eine Milliarde mehr Steuern und dann war das halt so. Ja. Und dann wurde aber gesagt, wir gucken nach einem Jahr, ne, ob sich der Luftverkehr jetzt deutlich verändert hat oder so. Und dann wurde diese Evaluation gezogen und was war, siehe da, war halt irgendwie kurz nach einem Wirtschaftscrash, ne? Und was war? Luftverkehr war sogar gestiegen, ne? Also mehr Luftverkehr. So. Und dann ist die Steuer geblieben. So, und wenn jetzt also sozusagen das genaue Gegenteil passiert, angenommen, die nehmen die Luftverkehrssteuer weg, weil wir jetzt so doll gedroht haben oder so mit der Branche, oder reduzieren, so, und dann guckt man nach einem Jahr und was wird sich getan haben? Na, überhaupt nichts. Mhm. Ne? So, also das ist jetzt nicht meine Meinung oder sowas, sondern das ist jetzt auch wirklich wissenschaftlich erhobener Status quo, ne? Also diese DLR-Studie, die es dazu gab, die hat halt gesagt, dass irgendwie diese Standortkosten insgesamt ja auch nur 9% oder was das war, für den Passagierrückstand jetzt in Deutschland im Vergleich zu Europa zuständig wäre. Und das zeigt schon, dass dieser Fokus auf die Standkosten alleine vielleicht ein bisschen zu kurz greift. Ja. Und wenn man dann halt noch guckt, was die noch geschrieben haben, ich habe es mir hier aufgeschrieben, dass die Zahlen nicht durcheinander bringen, aber 70% der Kosten jetzt an einem Flughafen oder sowas, die da gestiegen sind, sind halt gestiegene Lohnkosten. Was willst du denn da machen?
Ja. Da kannst du nicht machen.
Und da sind also Kostensenkungen kaum realisierbar, weil ich sag mal, klar, du kannst irgendwie vielleicht KI nochmal das eine oder andere machen lassen oder sowas oder nochmal irgendwie was ein bisschen streamline oder sowas, aber du brauchst halt die Leute.
Ja.
Also angefangen bei der Luftsicherheit bis hin zu den Leuten, die dann da die Koffer einladen oder sowas.
Vor allem, wenn wir das Potenzial erreichen wollen, was noch da ist.
Naja, klar, ja. So, und also das DLR-Gutachten sagt halt, rechnerisch sind das also 3% Nachfrage, die sozusagen direkt irgendwie da dranhängen. Mhm. So mehr ist es nicht.
Ja. Ja, so ist es.
So, und also, selbst wenn die jetzt weg ist, haben wir halt irgendwie 3%, ne?
Ja.
Also das ist jetzt nichts, womit irgendwie jetzt der Luftverkehrsstandort Deutschland irgendwie jetzt plötzlich wieder goldenen Zeiten entgegensehen würde. Also das sind wahrscheinlich, weiß nicht, was sind die Hauptursachen, ne, für die schwache Entwicklung. So gibt es natürlich ein paar steile Thesen dazu. Ne? Ja. Also zum einen.
Ja, wir hatten es in den letzten Jahren ja auch immer wieder häufig beleuchtet.
Ja, also man kann das jetzt gemein formulieren und sagen, ja, das liegt daran, dass die Lufthansa so schwach ist. Ne? So nach Corona, weil die halt zu viele Flugzeuge stillgelegt haben, die Leute alle entlassen haben, jetzt kann man das halt nicht mehr fliegen. Man kann das vielleicht ein bisschen netter ausdrücken, indem man sagt, okay, ja, die Lufthansa bekommt halt im Moment keine neuen Flugzeuge und so weiter, damit ist sie ja nicht alleine. So. Und dann kann man sich halt fragen, so wer ist denn, wer wäre denn dann noch da, der das fliegen könnte? So, und da ist halt keiner mehr. Ja. Und was natürlich auch zur Wahrheit gehört, ist, dass wir vor Corona eigentlich ja noch die Air Berlin hatten.
Ja.
Ne? So, also vor Corona, das ist jetzt ganz wichtig, auch wenn jetzt Corona natürlich 2019 war und Air Berlin halt 2018 die Grätsche gemacht hat.
17, glaube ich.
17 oder 18, so ist halt trotzdem, hat ja die EasyJet ganz, ganz viel von der Air Berlin übernommen. Und ist das ja geflogen.
Ja.
Auch innerdeutsch. Und vor allem auch von Berlin aus. Ja. Und dann kam halt Corona und dann ist das halt eingestellt worden. weil, und jetzt das gehört vielleicht auch zur Wahrheit, sich das auch schon vorher nicht bei der Air Berlin so wirklich gelohnt hat, weil die Air Berlin ist ja nur auch nicht ohne Grund pleite gegangen.
Ja.
Ja, und damit war natürlich jetzt hier irgendwie der Luftverkehrsstandort Deutschland vielleicht in seiner Ausprägung mit zwei größeren Airlines ohnehin schon ein bisschen special.
Ja.
Und eventuell ist es jetzt einfach back to normal.
Ja.
So, das muss man vielleicht auch sehen, auch wenn das jetzt vielleicht der eine oder andere denkt, dass wir jetzt ein bisschen Nestbeschmutzung, was wir hier betreiben. Ja, aber das sind so die Realitäten. Und also es ist einfach so, dass natürlich die Lufthansa ihren Heimatmarkt ja auch verteidigt hat. Ne?
Ja.
Whatever it takes, hat Carsten Spohr mal gesagt. Und das ist ja auch eine Strategie, die man durchaus verstehen kann und wo man der Lufthansa sogar auch vielleicht ja Tribut zahlen muss, dass sie das geschafft haben. Und zwar als einziger, ich sage jetzt mal, europäischer Carrier hat die Lufthansa ihren Heimatmarkt von den Low-Cost-Carriern, ich sage jetzt mal, im Wesentlichen befreit gelassen.
Ja. Ne?
So, also es fliegt ja keine EasyJet innerdeutsch, es fliegt keine Ryanair innerdeutsch. Das haben die alle mal versucht, aber das hat die Lufthansa halt in den Griff bekommen mit der Germanwings und mit der Eurowings. So, und seit die nicht mehr fliegen, fliegt halt auch die Eurowings nicht mehr. Warum auch?
Ja.
So, wenn man woanders mehr Geld verdienen kann, dann macht man das halt woanders.
So ist es.
So, und dann bleibt halt so ein innerdeutscher Luftverkehrsmarkt da, der immer noch 50% hinter, ich sag jetzt mal Corona, beziehungsweise hinter Air Berlin Hochzeiten, wo sich ja damals alle beschwert haben, ne, dass es eine Überkapazität im Markt gibt und das Fliegen zu billig ist, der hat immer noch da hinterher hängt.
Ja.
So, und das könnte eventuell New Normal sein.
Ja.
So, das ist jetzt so meine professionelle Analyse, die höchstwahrscheinlich sehr streitbar ist, ne, oder also die strittig ist. Ich bin ein streitbarer Typ, schreibt es mir unten in die Kommentare rein, was ich alles falsch in meiner Analyse habe, aber das könnte durchaus so sein, dass das so ist.
Auf jeden Fall sollte man festhalten, und das ist, glaube ich, bei nahezu jeder Sache im Leben, es gibt nicht nur den einen Auslöser. Es gibt mehrere Gründe, warum die Dinge so sind.
Nee, natürlich. So, ich hab ja auch schon mal, ich war auch, ist schon eine relativ lange Weile jetzt her, ja, in Dublin und habe den O'Leary gefragt, also den Ryanair Group Chef, ob die nicht die historische Chance nutzen wollen, jetzt hier in Deutschland mal so richtig Bambule zu machen. Ne? Wollen die aber nicht,
ja,
weil die Trompeten da jetzt erstmal in dieselbe Trompete, ne, dass das hier alles so teuer ist. Und warum auch nicht? Weil wahrscheinlich wird das ja auch irgendwann dann zu Kostensenkungen führen. Was ja für die Branche insgesamt eine tolle Sache wäre. Ne? Bitte mich nicht falsch verstehen, das wäre eine tolle Sache, wenn der Luftverkehrsstandort günstiger wäre. Aber die Ryanair sieht das ganz klar und total, ich möchte mal sagen, vielleicht auch ein bisschen krass.
Ja.
Ne? Weil die sagen, also außer uns, ne, weil wir haben hier irgendwie 300, 400 Flugzeuge noch bestellt, kann ohnehin niemand innerdeutsch jetzt groß irgendwie von heute auf morgen da einsteigen.
Ja.
Deswegen macht das keiner und deswegen warten wir, bis die Not so groß wird, dass die Steuern, Gebühren und sowas alles gesenkt werden. Und dann kommen wir rein. Wie hat er gesagt? Warte, ich habe mir das aufgeschrieben. Es kommen keine neuen Flugzeuge in den deutschen Markt, wenn sie nicht von Ryanair kommen. Und die Chance geht nicht weg. Wir können warten. Das hat er mir gesagt.
Ja. Und das hat er wahrscheinlich sogar zu 100% exakt genau so richtig analysiert. Weil es ist
der
so.
Der hat gesagt, also es gibt jetzt 2 bis 3 Jahre riesengroßen Druck in Deutschland, bis die Regulierungen sich ändern.
Ja, ja.
So. Und auch die Passagiere werden halt die hohen Preise nicht akzeptieren und dann werden die halt auch nicht fliegen, weil das kommt ja auch noch dazu, ne? Dass natürlich jetzt, nachdem das Angebot runtergegangen ist, ja auch die Preise so steigen. Wir haben uns ja hier schon ein paar Mal drüber amüsiert, wie wir halt jetzt auch mal mit dem Auto durch die Republik fahren, einfach weil du dir halt Fliegen eigentlich nicht mehr leisten kannst und die Bahn irgendwie auch nicht funktioniert auf vielen Strecken, dann fährst du mit dem Auto und machst noch eine Hotelübernachtung.
Ja.
Mit der Folge, dass die Hotels auch ausgebucht und auch teurer sind.
Genau, das hatten wir ja auch schon.
Haben wir auch alle schon. Ja. Naja.
Gut,
so, jetzt ja, Situation. Meine Güte, ey, wir sind doch normalerweise so ein lustiger Podcast hier, aber was machen wir denn heute hier?
Ja.
Warum reden wir uns denn hier in irgendwie so eine Abwärtsspirale?
Ist doch, Mann. Also sind wir doch nicht mehr so gut gelaunt.
Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß, Mann, ja auch nicht, vielleicht sollten wir irgendwelche KI-generierten Bilder machen mit Flugzeugen, die abgewrackt sind und abgerissen in Deutschland fahren, die vor irgendwelchen zerbröselnden Terminals stehen oder sowas. Ja, aber ich fände das so ein bisschen unseriös.
Ja.
Ich glaube, man sollte es vielleicht einfach benennen, wie es ist.
Aber apropos Wettbewerbssituation, vielleicht um das Thema noch abzuschließen. Die Wettbewerbssituation ist nicht nur in Deutschland schwierig, findet die Lufthansa, sondern auch natürlich im internationalen Kontext und hat sich gemeinsam mit Air France KLM darüber beklagt, dass ja die Abkommen mit den Nahostfluggesellschaften, namentlich vor allem ja mit Qatar Airways, die ja mittlerweile unbegrenzt häufig hier in den deutschen Markt beispielsweise
fliegen. In den europäischen Markt, ja, die haben mit der EU so ein Open Sky verabredet und das war ja, ist ja nur auch auf seltsame Art und Weise zustande gekommen.
Und das schmeckt den Fluggesellschaften natürlich gar nicht, ist jetzt auch nichts Neues, haben sie sich schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder drüber beklagt, jetzt aber nochmal auf die Agenda geholt und gesagt, also da fordern wir jetzt von der Europäischen Union mal noch ein paar Schutzmaßnahmen bzw. Unterstützung, weil so geht das nicht weiter, dass die Nahostfluggesellschaften da bevorteilt werden und die ganzen Passagiere aus dem europäischen Markt quasi rausziehen. Auch keine neue Argumentation, die auch immer wieder häufig im Zusammenhang mit der Luftverkehrssteuer und mit Abgaben und weiß ich was alles genannt werden, ja auch vor allem mit der SAF-Quote ja auch ja, immer wieder.
Das Thema kommt. Ist Level Playing Field, ne? Also gleiches Spielfeld international, super schwierig, wenn es halt um Luftverkehr geht. Ja. Einfach weil man ja sich vielleicht mal vergegenwärtigen sollte, dass Luftverkehr, so wie wir ihn hier in Europa eigentlich wahrnehmen, also sprich mit Wirtschaftsunternehmen, die im freien Wettbewerb miteinander stehen und die sozusagen jetzt ja auch nicht irgendwie staatlich sind, dass es sowas in der ganzen Welt eigentlich nicht gibt. So, das gibt es vielleicht noch in Nordamerika und das gibt es so ein bisschen in Australien, aber das war's dann. Ja. Nun, alle anderen sind im Wesentlichen staatliche Fluggesellschaften, wo halt die Staaten erkannt haben, dass Luftverkehr wichtig ist, dass du selbst irgendwie definieren kannst, wo die Leute, die halt in deinem Staat irgendwie wirtschaften, wo die hinkommen oder wo die halt jetzt nicht direkt hinkommen. Ne? Und zwar mit einer staatlichen Fluggesellschaft und dann wird eine Route geflogen, egal ob die sich lohnt oder nicht. Ne? Aber es ist wichtig, dass man verbunden ist.
Genau.
Weil nämlich an Luftverkehr eben ja auch immer diese sogenannten katalytischen Effekte hinten dran hängen, wo eben sozusagen jeder Euro, der irgendwie in Luftverkehr gesteckt wird, irgendwie hintenrum ein Vielfaches rauskommen, einfach weil da eben Wirtschaftswachstum dran hängt, Tourismuswachstum weil und so weiter und so fort. Das ist für jedes Land, für jede Strecke ein bisschen anders. Ja. So, aber vom Prinzip her ist es dasselbe. Und das Gleiche gilt natürlich auch für irgendeine Autobahnabfahrt oder für irgendeinen Hauptbahnhof irgendwo oder sowas. Ne? So, überall, wo halt mehr Möglichkeiten sind, dass die Leute miteinander irgendwie Handel treiben können, miteinander in Kontakt kommen können oder sowas, blüht sozusagen ja die Wirtschaft auf, ne? Nicht überall, aber an vielen Stellen, so wo es halt sinnvoll gemacht wird. Und es bringt sozusagen einen Mehrwert für die Gesellschaft, für das Land, für eine Steuersäckle unterm Strich, der sich eben lohnt. So, und deswegen haben die Leute früher Brücken gebaut und deswegen bauen die Leute heute auch immer noch Brücken, wo halt dann irgendwie die Autos schneller langfahren können oder sowas. Oder du weißt, ich bin ein großer Norwegen-Fan, ne? Da werden Tunnel gebaut oder sowas. Ne? Und dann fährst du halt nicht mehr 5 Stunden von Ort A nach Ort B, den Fjord einmal hoch und wieder zurück. Oder setzt dich irgendwie, weiß nicht, für eine halbe Stunde auf ein Boot, was irgendwie alle 3 Stunden kommt. Dann kannst du halt direkt fahren. Und dann bist du in 3 Minuten da. Und dann ist das halt für alle irgendwie toll. Ne? So, und dafür gibt der Staat dann eben Geld aus, dafür wird die Infrastruktur hingesetzt und Luftfahrt ist halt Infrastruktur. So, und das haben viele Staaten erkannt. Staaten in bestimmten Regionen der Welt mehr als andere Regionen. Am allerwenigsten hat das offensichtlich Deutschland verstanden und vielleicht auch Europa. Ja. Und also das Open Sky Abkommen mit der Katar ist eben ein Beispiel dafür, wo man sich halt stundenlang tierisch drüber aufregen könnte, aus europäischer Sicht, dass man sowas überhaupt zulässt. Wie das dazu gekommen ist und so weiter, will ich jetzt hier überhaupt gar nicht irgendwie beurteilen oder sowas. Aber ich sag mal, das war halt, das grenzt halt schon an Spionage, ne? Und an Bestechung und an keine Ahnung was man jedenfalls so hört. Wird noch untersucht, wir werden mal schauen, was dabei rauskommt. Kann auch sein, dass das Abkommen vielleicht irgendwann nochmal kippt. Und dann gibt es ja ohnehin diese ganzen Dramen rund um den Globus, ne? Meine Güte.
Ja.
Russland, China,
ja, das Überflüge. Kam natürlich dann auch noch wieder dazu, das, was jetzt gerade auch generell schon wieder zum Thema hochkocht.
Ne? Also in dieser neuen multipolaren Welt, in der wir halt leben, die sich ja gerade irgendwie wieder neu zusammensetzt, ist halt die Frage, ne, wie sich das auch im Luftverkehr alles entwickeln wird. Und da wollen wir jetzt vielleicht gar nicht zu philosophisch werden, aber der Luftverkehr hat natürlich seine Chancen, da eben ja die Zukunft mitzugestalten. Ja. Aber du kannst halt nur die Zukunft mitgestalten, indem, also ich sag mal so für deinen Heimatort, ne, und ich sage jetzt mal, Heimatort ist dann jetzt natürlich in erster Linie irgendwie Deutschland, aber natürlich dann in zweiter Linie auf diesem großen Level ist es dann halt Europa. Wenn du irgendwie selber in der Hand hast, wie eben Luftverkehr geschieht, So, und wenn wir das halt irgendwelchen ausländischen Carriern mehr oder weniger überlassen, dann entscheiden das halt irgendwie die Golf Airlines oder ich sag mal die Golf Bosporus Airlines, um noch die Türkisch mit reinzunehmen, oder aber auch eine irgendwie amerikanische Fluggesellschaften. Ne? So, also jetzt die Zeiten, dass wir jetzt hier in Europa mit Amerika so die dicksten Freunde sind, könnten auch vorbei sein. Ne? So, und dann muss man halt gucken, wie man sich da neu aufstellt.
Ja.
Ja, und da ist es dann halt schon doof, wenn es irgendwie eigentlich keine europäischen Fluggesellschaften mehr gibt, die irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie konkurrieren können. Weil das ist dann für Europa als Standort, für Europa an sich, irgendwie jetzt nicht unbedingt die beste Voraussetzung.
So ist es.
Meine Güte.
Aber eine Good News zum Abschluss noch.
Haben wir eine Good News?
Naja, Ryanair hatten wir ja zwar auch, dass sie ihre Kapazitäten im Winter reduzieren, aber immerhin im Sommer geht es nach Friedrichshafen zurück.
Ja, komm, Friedrichshafen. Aber es passt so ein bisschen in die Strategie, ne? Ja. Wir warten, bis irgendwie, irgendwo die Verzweiflung so groß ist, dass das Angebot kommt, das man nicht ablehnen kann.
Mann, Mann, Mann. Ja. So, was haben wir sonst noch? Nichts weiter, wa? Was steht nächste Woche an?
Ich habe noch eine Ankündigung. Und zwar haben wir seit einiger Zeit auch auf WhatsApp unseren Newsletter.
Stimmt. Ne?
Also wir haben auf zwei Plattformen haben wir Newsletter gestartet. Und zwar einmal auf LinkedIn. Also wer das hier auf LinkedIn uns folgt, ne, airliners.de, der kann da jetzt den airliners.de Kompakt Newsletter abonnieren. Das ist also auf LinkedIn immer die wichtigsten Meldungen des Tages und aber auch nur die wichtigsten Meldungen. Wir packen noch so Köpfe-Meldungen rein, sodass man
das halt,
auf LinkedIn halt gut mitbekommt, LinkedIn, sozusagen, ja. Wer ist jetzt wo Chef und so, ja. Und wer wechselt von wo nach wo. Das kommt also bei LinkedIn auch noch mit rein. Und dann gibt es noch bei WhatsApp eben auch noch einen neuen Kanal. Findet man irgendwie noch nicht so richtig über WhatsApp, weil dafür ist er noch zu klein. Ich packe den Link aber hier unten mit rein, ne? Und wer jetzt irgendwie über Spotify und Podcast, Apple Podcast und sowas hört, packen wir in die Shownotes mit rein, den Link zu unserem WhatsApp-Kanal. Könnt ihr auch folgen. Da kommen auch die wichtigsten Meldungen und auch wirklich nur die wichtigsten Meldungen jeden Tag abends. Plus ab und zu mal irgendwie ein besonders schöner Artikel oder so, den, ja, wir meinen, dass der auch interessant sein könnte. Und dann habt ihr das auch auf dem Handy und irgendwie immer dabei. Ohne jetzt vielleicht irgendwie unseren großen Newsletter abonnieren zu wollen, den ihr natürlich auch abonnieren könnt. Wo dann ja aber auch jeden Tag 30, 40 Meldungen drin sind, die sind dann vielleicht ein bisschen viel.
Abonniert einfach alles?
Ja, alles.
Alles.
Nein, und den YouTube-Kanal und auf Spotify und auf überall.
Ja, ne? Dass die Kommentare da noch vielleicht noch eine Kleinigkeit, was natürlich auch schön ist in der Voraussicht.
Na?
Was ist heute in 2 Monaten?
Ist schon Weihnachten, ne?
Schon Weihnachten, ja.
Ja, kauft den Kalender, ist ein schönes Weihnachten, Weihnachtsgeschenk. Und an alle unsere Airliners Plus Privat-Jahresabonnenten,
ruft
euch den Kalender ab, denn ihr kriegt den ja jedes Jahr als treue Prämie umsonst.
Ja. Also ja, guckt euch den Kalender an, ist sicherlich ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja.
An alle Abonnenten nochmal, ihr müsstet eine Benachrichtigung bekommen haben. Ne? Also per E-Mail und auch oben bei der Glocke müsste eine 1 dran stehen. Da ist der Link dahinter. Wird ja auch am liebsten schon so ein bisschen mehr erzählen, was wir mit Airliners alles vorhaben, mit Airliners Plus und so, aber das können wir alles noch nicht hier droppen.
Das wird
fantastisch, ne? Weil das ist das, womit wir uns gerade hier intern ganz, 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 ganz viel beschäftigen. Ne? Ich will noch nicht zu viel verraten, aber wird fantastisch.
Kann man vielleicht das Einzige sagen, wir gehen so ein bisschen back to the roots im Journalismus?
Naja, so kann man es vielleicht
so ein bisschen, aber angepasst auf die moderne Zeit.
Wird richtig geil. Ja, also bleibt uns gewogen.
Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören.
High five.
Wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder.
Wir hören uns. Bis dann.
Macht's gut.
Ja, hat der jetzt nach einem Update hier alles noch richtig? Oder?
Ja, hoffen wir doch.
Sehen wir jetzt einfach besser aus?
Also wir sind leider immer noch dieselben Beinnasen.
Ja, genau. Da hat sich irgendwie nichts geändert. Aber egal. Gut, scheint zu laufen.